genauso wie jeder einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss, wenn er einen Führerschein macht, sollte jeder auch Erste-Sex-Kurs machen, so ungefähr, ne? Und wirklich diese Dinge einfach lernen.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Beauty-Podcasts Gepflegte Gespräche. Ich bin Hanna Schumi. Ich bin Beauty-Editor, Beauty-Bloggerin und Beauty-Podcasterin. In meinem Podcast lade ich mir interessante Menschen aus der Beauty-Branche ein, aber auch andere spannende GesprächspartnerInnen, die mit mir gemeinsam das Thema Beauty hörbar machen. Bei dieser Folge müsste ich aber vielleicht Beauty Plus sagen, denn was hat die Vagina, was haben die Schamlippen und die Periode mit Schönheit gemeinsam? Vieles, finde ich. Finde ich vor allem persönlich, denn Schönheit hört ja nicht unterm Kinn auf, also unter unserem Gesicht, und spiegelt sich nicht nur in Beauty-Produkten oder Kosmetik wider. Schönheit ist alles, was uns Menschen ausmacht, wie wir uns fühlen, wie wir es schaffen, uns mit unserem eigenen Körper zu verbinden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Es betrifft aber auch Frauenthemen, die ich in dieser Episode mit einer ganz besonderen Person besprechen möchte. Dazu habe ich mir nämlich Dr. Sheila Delis, Gynäkologin und Autorin aus Wiesbaden, eingeladen. Bevor wir loslegen, hier nochmal der Hinweis. Meine GesprächspartnerInnen und ich nennen in jeder Folge Marken und Produktnamen, aber auf freiwilliger Basis, nämlich als Erfahrungsaustausch im Gespräch und als Tipp für euch. Werbung gibt es in diesem Podcast auch, und die folgt jetzt, bevor es mit dem Gespräch losgeht. Die Periode ist für Menstruierende eigentlich das Natürlichste der Welt, und dennoch fühlt es sich manchmal nicht so natürlich und gut an. Richtig gut fühlt es sich aber für mich an, genau wie in dieser Podcast-Episode drüber zu sprechen. Mit anderen Frauen, mit Freundinnen oder Menstruierenden, weil man einfach das Gefühl hat, hey, ich bin ja gar nicht alleine damit, auch nicht mit dem Schmerzen, der schlechten Laune oder dem Struggle. Ich freue mich, dass seit ein paar Jahren auch Marken und Menschen dieses Thema nicht mehr tabuisieren und das Thema auch junge Mädchen erreicht, weil meine Periodengeschichte damals nämlich gar nicht so positiv anfing. Ich dachte damals, ich halte das niemals mein ganzes Leben lang aus. Ich war aber auch relativ alleine mit dem Thema, und ich freue mich, dass sich da echt einiges getan hat. Ich freue mich auch total, dass ich für diese besondere Episode Mia Kehr als Partner dabei habe. Mia macht nämlich Periodenprodukte, also Tampons, Binden und Slipanlagen, aus leistungsstarken, gleichzeitig hautfreundlichen Materialien mit Bio-Baumwolle, und alle Mia-Produkte tragen das Cotton Ink Baumwollsiegel, sind vegan, cruelty-free und mit dem Ökotex Standard 100 zertifiziert. Und all das noch in einer total hübschen, stilvollen Verpackung, die man nicht mehr verstecken möchte. Die eigene, selbst zusammengestellte Mia-Box kommt als Abo zu euch nach Hause. Im zweiten Werbefenster erzähle ich euch dann noch en Detail was dazu und habe auch einen Rabattcode für euch für die ersten beiden Mia-Boxen, mit denen ihr ab sofort immer etwas zu Hause habt, egal ob ihr wisst, wann eure Periode kommt oder ob ihr, vielleicht kennt ihr das auch, von eurer Periode überrascht werdet. Mehr Infos dazu auch natürlich in meinen Shownotes und unter www.mia-care.com. Dr. Sheila Delis ist nicht nur Frauenärztin, sondern auch Autorin. Ihr Buch Unverschämt habe ich im Urlaub verschlungen und finde, jede Frau sollte es gelesen haben. Moment, vielleicht sogar auch jeder Mann, weil Sheila schafft es, locker und lässig über all die Themen zu sprechen, die untenrum so gesehen vermeintlich als Tabuthemen gelten. Ihr neues Buch Woman on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre, ist übrigens gerade im Rowohlt Verlag erschienen. Sheila startet aber auch seit einigen Monaten bei TikTok richtig durch. Ja, richtig gehört. Dort erklärt sie alles, was sich meine Generation mühsam zusammenklauben oder sogar selbst erfahren musste. Ja, wie ist die Sache mit dem Jungfernhäutchen eigentlich? Wann muss man das erste Mal zum Frauenarzt, und woran kann es liegen, wenn Frauen keinen Orgasmus haben? Einige Fragen möchte ich Sie heute auch fragen, weil ich finde, wir müssen alle mehr miteinander sprechen. Über die Vulva, über die Vagina, die Schamlippen und Orgasmen und die immer wieder geschämte Periode. Erst dann kann man sich, so finde ich, den Körper und die eigene Schönheit so wirklich wahr und annehmen. Und jetzt geht's los. Liebe Sheila, ich freue mich ganz besonders, dass du heute mein Gast bist.
Ich freue mich auch. Schön, wirklich schön, hier zu sein.
Herzlich willkommen
heute
bei Gepflegte Gespräche.
Dankeschön.
Ich habe dir im Vorfeld ja schon gesagt, dass ich dein Buch, das ist wirklich kein Spruch, wirklich quasi verschlungen habe. Also klar sind manche Parts, wenn man sich sehr viel mit seinem eigenen Körper beschäftigt. Manche Parts waren mir total klar und manche Parts überhaupt nicht. Und was mir total imponiert hat, ich habe das im Intro schon gesagt, wie locker und lässig du mit diesen Themen umgehst. Sprichst du auch in deiner Praxis so mit deinen Patientinnen?
Das ja, freut mich erstmal, dass es dir so gut gefallen hat. Ja, das tue ich tatsächlich, weil ich eigentlich nur so reden kann. Ja,
das ist es entspringt aus deinem Herzen.
Das ist wirklich so, weil es mir immer ein Bedürfnis ist, dass mein Gegenüber mich versteht. Und mit Mediziner Latein kommst du da einfach nicht weit. Ja? Nee. Und ich kann nur meine Arbeit richtig machen, wenn der andere rausgeht und alles verstanden hat. Ja?
Gibt es denn eine Frage, also diese meistgestellte Frage bei dir in der Praxis?
Oh ja, also eine der am häufigsten Sorgen, die Frauen haben, ist, dass sie sagen, ich kann nicht zum Orgasmus kommen. Na? Ich kann nicht zum Orgasmus kommen oder gleich, hat fast den gleichen Rang, ist, ich habe keine Lust auf Sex.
Ah, okay.
Ich habe keine Lust auf Sex, das sagen ganz viele.
Also die Frauen kommen jetzt nicht nur wegen dem jährlichen Abstrich zu dir oder wegen was Brustabtasten und so weiter und so fort, sondern sie sprechen mit dir ganz offen auch über Sexualität und ihre Sorgen.
Unheimlich
viel. Mit Partner oder Partnerin.
Ja, unheimlich viel. Also ich würde sagen, am Platz 2 kommen vielleicht Periodenprobleme und Platz 3 sind immer so Sorgen um die Fertilität, also kann ich schwanger werden. Das ist auch so was, was immer so ein bisschen rumgeistert, auch bei vielen, gerade bei jüngeren Frauen. Aber so die Frage, die sich dauernd wiederholt, ist wirklich, ich kann nicht zum Orgasmus kommen oder ich habe keine Lust auf Sex.
Also ich hatte nie die Idee, mir wurde das damals nicht so mitgegeben. Mhm. Ich bin irgendwann mit 15 so von einer Frauenärztin gesetzt worden. Naja, wie das halt manchmal so ist. Ne?
Ja, klar.
Irgendwann wurde mir halt die Pille verschrieben. Meine Mama hatte irgendwie mitbekommen, ich habe einen Freund. So. Das wurde bei uns in der Familie leider alles tabuisiert, komplett. Ja. Also bei uns wurde über nichts gesprochen. Mhm. Ich wurde dann irgendwann von so einer Frauenärztin gesetzt, die halt ganz okay war. Also da gibt es, glaube ich, Schlimmeres so. Aber mir wurde mit deinem Buch erstmal so wirklich klar, dass ich mit meiner Frauenärztin auch über solche Themen sprechen könnte. So. Also, weil ich glaube, viele glauben wirklich, das geht nur um das Körperliche. Weißt du, diese ganzen Vorsorgetermine, auch wenn ich schwanger bin, schwanger werden möchte und so weiter. Gut, ich hatte das Problem jetzt Gott sei Dank jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass andere Frauen Orgasmenprobleme haben. So.
Ja.
Also, und ich persönlich hätte nie gedacht, mit meiner Frauenärztin drüber sprechen zu können.
Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, was das was das Verhältnis bei dem Frauenarzt so hergibt. Ne? Also wenn man wirklich so nie sich mit dem oder mit ihr unterhalten hat, generell, dann kommt man vielleicht nicht auf die Idee. Aber viele tun das, weil die einfach nicht wissen, wo die sich hinwenden sollen. Der Hausarzt ist es nicht. Ja, ansonsten im Internet kommen sie dann nicht weiter. Und irgendwo denken, okay, frag mal einen Gynäkologen. Weil irgendjemand dann vielleicht sagt, ah, vielleicht liegt es an der Pille oder vielleicht liegt es an den Hormonen und so. Mhm. Und so über diesen Weg kommen die dann häufig.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum du per TikTok so wahnsinnig, du bist da ja richtig ein, wie soll man sagen, ein upcoming Star. Nee, es ist schon so. Und ich glaube einfach, bei TikTok, weißt du, da sind ja sehr viele junge Menschen unterwegs.
Ja.
Im Gegensatz zu Instagram so.
Ja.
Und bei TikTok habe ich das Gefühl, geht das so maximal bis 25 vielleicht. Also natürlich gibt es auch Ältere. Aber ich habe das Gefühl, so auch was die Leute dir so antworten, also dass du endlich so Licht ins Dunkle irgendwie bringst. Ich habe diese eine TikTok-Video gesehen, wo du das Jungfernhäutchen erklärst und einfach durch so eine Nutella, durch so eine Nutella-Folie stößt und irgendwie sagst, so ist es nicht. Und
richtig.
Ich glaube, das haben ganz viele das Bild, auch Männer, die glauben, aha, man durchstößt dieses Jungfernhäutchen irgendwie so und dabei hast du aber das Bild des Scrunchies, also dieses weichen Haargummis und sagst, es sieht eher so aus. Und das macht ja auch viel. Also, ich finde das phänomenal, was du machst und
danke.
Ich hätte mir für mich gewünscht, dass jemand mir das so erklärt und ich bin so dankbar, dass es jetzt hoffentlich in der neuen Generation vielleicht irgendwie schamloser, um es mit dem Wort zu sagen, zugeht.
Ja, ich hoffe es auch. Also was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass auch die jüngere Generation zum Teil echt grottenschlecht aufgeklärt ist. Man sieht das auch an den Reaktionen und ich bekomme auch sehr, sehr viel, auch über Instagram, sehr viele Anfragen von Mädels, aber auch von Frauen auch, ich sag mal 20 plus, die einfach wirklich verzweifelt sind. Die sind wirklich verzweifelt, weil die haben Fragen, die an und für sich ganz einfach beim Gynäkologen zu klären wären und ganz viele Dinge, die einfach in der Schule schon hätten besprochen werden sollen. Das dürfte überhaupt gar keine Frage mehr
aber
sein.
Aber wo soll denn deines Erachtens, wenn es du dir jetzt wünschen dürftest, als Ärztin, wo würdest du denn gerne die Menschen aufgeklärt sehen? Also wo ist der Platz? Ist es in der Schule? Ist es zu Hause? Ich mache mir da manchmal wirklich Gedanken, wenn ich höre ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat einen Sohn, der ist jetzt 12 und die sagt, die haben Aufklärungsunterricht in der Schule und der ist jedes Mal verschoben worden, bis er einfach nicht stattgefunden hat.
Ja. Also die Lehrer, vielen Lehrern ist dieses Thema auch sehr unangenehm. Das ist das erste Problem. Aber um deine Frage jetzt, deine erste Frage zu beantworten, ich würde es gerne, na klar, in den Schulen, na klar. Also ich sollte, genauso wie jeder einen Erste-Hilfe-Kurs machen muss, wenn er einen Führerschein macht, sollte jeder auch Erste-Sex-Kurs machen, so ungefähr. Ne? Und wirklich diese Dinge einfach lernen. Da liegt genau der Hund begraben. Bei den Schriftstellern sagt man, wenn du in irgendeiner Geschichte nicht weiterkommst, dann musst du zurückgehen. Mhm. Geh zurück. Wenn dein Plot hängen bleibt, musst du zurückgehen. Mhm. Musst du den Fehler vorher finden. Ja? Und der Fehler vorher ist wirklich, dass in der Schule nichts gemacht wird. Und das, was rauskommt, ist haarsträubend schlecht.
Absolut.
Haarsträubend schlecht. Meine Tochter ist ja jetzt, die ist 15 und die hat jetzt auch Aufklärungsunterricht gehabt, beziehungsweise es war...
Na gut, die hat mit dir natürlich zu Hause...
Ja, Gott, ja, die hat
sich das... Ihr sprecht da wahrscheinlich ganz schamlos. Ja, ja, klar, aber
durch das ganze Homeschooling halt, habe ich es halt dann mal gesehen, weil sonst zeigt sie mir ja nichts. Habe ich diesen Arbeitsblatt gesehen, Hanna, ich war entsetzt, was da drin... Also Scheiße. Da wurden die Hormone erklärt, so umständlich, dass es auch ein Erwachsener nicht richtig versteht. Mhm. Und da stand auch da drin, die Vagina der Mädchen ist durch das Jungfernhäuschen weitestgehend verschlossen.
Schlüssel zu und tschüss.
Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Wirklich? Geben Sie den Code ein.
Genau so. Genau so, als wäre es ja eine Versiegelung. Einfach, die ist versiegelt und fertig aus.
Also ich würde ja so gerne eine Petition starten, dass in den Schulen externe Leute hinzugeholt werden. Mhm. Also wenn ich Kinder hätte, ich würde mir einfach wünschen, dass jemand so, weißt du, so gefühlt wie du, also du kannst, hast die Zeit natürlich nicht, aber dass die einfach dazu gebucht werden und dann darüber sprechen.
Ja klar, das wäre extrem wichtig, weil die Lehrer können das nicht, weil die Lehrer, sie haben meistens auch genauso ein Wissen, wie du das jetzt auch hattest vor dem Buch. Also die wissen, ja, mal ohne Mist, die wissen gut, da ist irgendwie ein Organ und das blutet irgendwie einmal im Monat und das war es irgendwie auch schon. Und benutzt Kondome und das war's dann, ja. Also ich sage das jetzt ein bisschen plakativ, aber es ist tatsächlich, die haben auch nicht das spezielle Wissen. Mhm. Und das ist denen zum Teil auch unangenehm. Gut, da muss man sich vorstellen, dann sitzen die in der Klasse und dann sind da vielleicht einige muslimischen Kinder und dann haben die Angst davor, was von den Eltern zurückkommt. Also dann heißt, was habt ihr da für einen Schweinkram erzählt? Was weiß ich.
Ja, ja, ne? Also schwierig.
Das sind häufig in den Zuhausen doch ganz andere Strukturen. Ne?
Könntest du denn für unsere ZuhörerInnen, vielleicht weiß es nicht jeder, ich habe mir so drei Sachen aufgeschrieben. Mhm. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob sich jede Frau untenrum sozusagen kennt. Mhm. Also du forderst ja auch dazu auf, schaut euch in den Spiegel mal an. Wie seht ihr eigentlich auf? Ich erinnere mich an eine Illustration in deinem Buch, wo du halt ganz viele lustige Vaginas,
ist das Vulvas,
zeigst. Genau. So, jetzt wollte ich dich fragen, was ist die Vagina und was ist die Vulva? Aha, kannst du das einmal kurz sagen, dass ich glaube, viele sagen einfach nur Vagina und dabei ist es das gar nicht.
Ja, denn wunderbar. Ich liebe diese Frage. Alles, was du sehen kannst, ist die Vulva. Mhm. Und die Vagina ist da, wo der Tampon drin ist. Ist wirklich nur der Geburtsschlauch.
Und, also diese, innen drin.
Genau, richtig. Ist innerlich. Vagina ist innen, Vulva ist außen. Das ist alles, was du außen sehen kannst. Der Gedanke, warum dieses Wort Vulva verschwunden ist oder nie richtig Fuß gefasst hat in der Sprache, macht einen sehr, sehr ärgerlich, weil es ging ja irgendwo mal darum, ja, was hat eine Frau da unten? Wenn sie schon mal keinen Penis hat, was hat sie denn da? Mhm. Ne? Und dann, ja, wozu ist es gut? Ne? Da kommen Babys raus und kann der Mann seinen Penis reinstecken. Mhm. Ne? Und dann wurde das wirklich nur danach benannt, der einzige für den Mann nun eigentlich einsehbare Zweck hier.
Also nur den Kanal sozusagen, richtig. Den Fortpflanzungskanal, unseren Menstruationskanal sozusagen, richtig, du hast total recht.
Richtig, richtig. Und DNA-Auffangbehälter vom Mann so ungefähr, oder Trophäe, keine Ahnung.
Ja, ja.
Aber so alles, was außen ist, Vulva und die Klitoris, die ja die enormste und eigentlich die größte und einzigste Schlüsselrolle spielt in unserer Sexualität, einfach wegignoriert. Und ich vergleiche das immer so gern damit, du würdest ja niemals zu einer Nase sagen, das ist ein Hals oder, ja, oder du würdest sagen,
das hat alles
Lippen.
Seinen Namen.
Richtig.
Es hat alles seinen Namen.
Richtig, du sagst Lippen, Gesicht, das ist Gesicht und nicht Hals und nicht Rachen und nicht Schlund.
Du schreibst in deinem Buch so schön, also ich kenne mich mit dem Thema ganz gut aus, generell weiß ich einfach, ich habe mich schon ganz oft angeguckt, einfach weil selbst wenn ich zu meiner Frauenärztin gehe, ich hatte auch schon mal einen Herpes, einmal, kam nie wieder. Also da muss man sich ja angucken, bevor man hingeht, damit man das auch beschreiben kann, was ist da so. Mhm. Und ich habe da null Problem damit, auch drüber zu sprechen. Mhm. Ich bin selbst asymmetrisch gebaut, so. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, was ist asymmetrisch?
Das sind ganz viele.
Und jahrelang, ja, aber ich habe jahrelang habe ich das als nicht schön empfunden. Mhm. Ich habe immer geglaubt, so, ach schade, dass da irgendwie nicht noch mehr ist oder an der Stelle irgendwie weniger. Mhm. Vielleicht operiere ich das irgendwann so. Ich kann das schon verstehen, warum das so irgendwann über die Jahre zu so einem Schamthema wird. Mhm. Deswegen passt der Titel deines Buches unverschämt sozusagen total gut dazu. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass viele eben nicht wissen, wo die Harnröhre ist. Richtig. Also, dass wir halt da sozusagen noch eine ganz kleine Öffnung haben, dass wir halt nicht aus unserem Kanal pinkeln. Ich glaube, ganz
viele Männer glauben das irgendwie auch.
Richtig,
oder?
Ja. Also, genau. Man pinkelt aus der Scheide. Denke ich so, also. Das denken sehr viele, ja, das stimmt.
Genau, hast du das Gefühl, dass viele Frauen das nicht wissen? Zeigst du das den Frauen in der Praxis oder wo sitzt die Harnröhre eigentlich genau?
Ich zeige ihnen ganz viel, weil ich habe eine Kamera, was dann auf einem kleinen Bildschirm, wo man dann, ich nenne das immer liebevoll unsere Mumu TV und dann kann ich sozusagen in Großformat, vielen Frauen muss ich vorwarnen, sagen, nicht erschrecken, jetzt sehen sie gleich hier unten alles im Großformat, also richtig auf dem großen Bildschirm und dann zeige ich denen, gucken sie mal, hier ist das, auch gerade zum Beispiel, wenn die Medikamente applizieren müssen, also Cremes oder Salben.
Ah ja.
Dass ich sage, nicht irgendwo drauf schmieren, ich zeige den bitte genau dahin, ne? Dahin dann alles tun beispielsweise.
Wir haben jetzt ja keine Illustration vor uns, deswegen, aber in deinem Buch gibt's das ja, man kann das ja auch googeln. Mhm. Wo kommt genau unser Pipi raus, so das auch ist ganz blöd gesagt.
Also wenn man sich die Vulva anschaut und die Vaginalöffnung, also nördlich der Vaginalöffnung und südlich der Klitoris. Und es sieht aus wie so ein mini klein, was man da so sieht. Ne? Ja. Und das ist die Harnröhre.
Wirklich unglaublich, dass da mein Nierenstein vor kurzem rauskam, oder?
Boah, Wahnsinn!
Also ich denke mir jedes Mal so, wow, ich bin richtig stolz auf mich.
Das ist krass.
Ja. Also er war so klein, dass es ging, ne? Also er musste nicht zertrümmert werden oder so. Aber ich habe von Leuten schon gehört, die Nierensteine auspinkeln, die man in der Toilette klirren hört. Ne? Also insofern so, wow.
Wahnsinn.
Warum glaubst du, ich habe das selber beim Sex auch schon erlebt, ich weiß aber auch, in meinem Freundeskreis, der ist ja relativ tabu befreit, würde ich jetzt mal sagen. Aber warum glaubst du, wissen so viele Frauen, aber vor allem, warum wissen so viele Männer nicht, wo die Klitoris ist? Also ich habe mir auf die Vorbereitung auf unser Gespräch gedacht, es muss ja immer eine Frau im Leben eines Mannes geben, ist ja so, die ihm sagt, pass mal auf, da oben ist etwas und das löst meinen Orgasmus aus. Das ist sozusagen meine empfindlichste Stelle und da musst du es. Jede Frau macht das ja anders. Eine mag mehr Druck, eine mag weniger Druck, eine weiß ich nicht. Es ist sehr, sehr individuell. Also warum ist das so? Warum ist das nicht bekannter? Also ich habe das Gefühl, das taucht irgendwann im Laufe des Lebens, taucht dieses Thema dann so auf.
Es ist, weil die Klitoris einfach jahrelang ignoriert wurde. Wir können so weit zurückgehen, dass wir sagen, es fängt allein bei der Selbstbefriedigungssituation der Frauen und Mädels an, dass viele Mädels auch heute, also auch in unserer jetzigen Zeit, unserer jetzigen Aufklärungssituation und unsere jetzige Dauerpräsenz von Sex, nicht wissen, dass es völlig normal ist, für Mädchen zu masturbieren. Viele denken, nur Jungs machen das.
Was?
Dann ist es genau, wie du sagst. Wenn da keine Frau gekommen ist, die einen Mann gezeigt hat, pass mal auf, Junge, da drauf, diese Bewegung machen, ja, dann weiß er das nicht. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was nur die jungen Jungs betrifft. Das gibt durchaus ältere Männer, 40, 50, 60, die keinen Plan haben, wie man eine Klitoris bedient. Ja, es ist fehlende Kommunikation natürlich in der Beziehung. Es ist schwierig. Du musst einen Moment finden in der Beziehung, wo du die Beine breit machst und sagst, pass mal auf, so will ich das haben. Ne?
Da muss man natürlich
auch Zeit zu verlieren. Zeige ich dir das mal.
Ja, da muss man auch selbstbewusst sein. Da gibt es natürlich auch, ich habe das selber schon erlebt, wo ich gedacht habe, was machst du denn da? Weißt du, so ganz irgendwo. Und man denkt sich so, hä? Was ist das denn jetzt für eine Stelle? Also, und man denkt sich, das fühlt sich natürlich auch nett an. Aber so
es
wird
ist
das
es nicht, nein. Und es ist häufig auch so eine Diskrepanz, finde ich. Ne? Der Mann ist selbstbewusst und macht einfach sexy tralala und es funktioniert, kann gut küssen, kann vielleicht gut die Brust hat, was funktioniert alles gut, bis er dann irgendwie mit der Hand an die Vulva geht und irgendwie denkst du, nein.
Genau. Und natürlich will man den Mann dann nicht verletzen in dem Sinne. Und manche Männer trifft das einfach, ne? Und das kann natürlich, ich glaube, Frauen haben immer, nein, immer nehme ich zurück, ist immer ein schlechtes Wort auch in Beziehungen. Mhm. Viele Frauen haben Angst natürlich, was zu zerstören. Also in die Beziehung dann sowas, weißt du, dass das, oder wenn man auch gerade so ein Flirt hat oder ein Date hat oder so, dass man denkt, der meldet sich nie wieder. Also ich finde das echt schwierig, manchmal auch zu sagen, was man will und irgendwie zu sagen, wie du gesagt hast, gib mir deine Hand her und dann zeige ich dir mal, wie das, weißt du so. Also
das ist aber ein Zeitpunkt-Ding, oder?
Ja,
das ist
ja
ein Zeitpunkt. Weil
ich finde schon.
Gut, beim ersten Mal Sex machst du das jetzt nicht. Da schießt du jetzt nicht Kommando rum und sagst, mach mal ein bisschen mehr nach links, nach rechts, das machst du ja jetzt auch nicht. Aber wenn du jetzt mit jemandem so 3-4 Jahre zusammen bist und du traust dich immer noch nicht mit ihm darüber zu sprechen.
Ich wollte sagen, also nach 3-4 Jahren.
Stell dir vor, ich meine, es gibt also Sicherheit, ja.
Also ist jetzt ein bisschen off topic, aber ich hatte sowas tatsächlich schon mal, dass nach ein paar Jahren jemand zu mir sagte, nee, ich mag das nicht. Und dann habe ich gedacht so, what? Also nach 3 Jahren sagst du mir das jetzt irgendwie.
Wahnsinn,
das finde ich einfach, also das finde ich unverschämt.
Ja.
Also das ist einfach, wenn man in der Beziehung nicht über solche Dinge sprechen kann, dann will ich heutzutage dann ist das für mich keine wertvolle Beziehung.
Ja, oder die derjenige hat zu sich selbst keine gute Beziehung, dass er irgendwie nicht gelernt hat, sich da mit diesem Bedürfnis in Kontakt zu stehen. Dass man sagt, also das und das will ich und das brauche ich. Mhm. Und das muss ich jetzt einfach sagen. Ne? Das ist, glaube ich, auch
vielleicht. Aber eine Frau muss immer durch im Leben des Mannes, habe ich das Gefühl. Ja. Eine Frau muss es zeigen und eine Frau muss irgendwie so dieser Door-Opener sein, der irgendwie sagt, so, es ist total okay, dass ich dir zeige und du mir genauso. Also, genau. Man kann das ja nicht erraten. Wir sind ja alle unterschiedlich. Eben. Also, selbst bei unseren Nippeln, der eine mag es gar nicht, der andere steht voll drauf, der andere spürt nichts.
Genau, richtig. So. Genau, der eine mag es nur, wenn es super feste ist und der andere ist total empfindlich. Ganz genau.
Ich wollte dich eigentlich was anderes fragen, jetzt muss ich kurz dabei bleiben, weil du das auch in deinem Buch ja besprichst. Also, ich bin immer wieder erstaunt, dass so viele Frauen nicht wissen. Ich glaube, die 70-30 beschreibst du in deinem Buch als Prozentzahl, dass nicht alle Frauen vaginal kommen können. Das ist natürlich ein Bild, was uns in Romanen so beschrieben wird. Früher, ne, dieses, sie explodieren gemeinsam und der Vulkan und so wie Orgasmen beschrieben werden.
Ja, und ich meine, guck mal, auf 50 Shades of Grey, unsere modernste Version oder stand da irgendwo drin, dass der ihre Klitoris bearbeitet hat? Nein.
Ich habe witzigerweise nur die Filme gesehen. Die Filme sind ja so unfassbar harmlos. Ja. Also hast du damit auch in der Praxis zu tun, dass Frauen darüber mit dir sprechen und dann erstmal so ein Aha-Erlebnis haben?
Ich habe dauernd damit zu tun. Also ich habe ja am Anfang gedacht, wenn man das einfach nur sagt, 70-30, also 70% brauchen nur klitorale Stimulation, 30% können mit vaginaler Stimulation kommen, aber die auch nicht immer und jedes Mal zuverlässig, sondern das kann klappen, kann aber auch nicht klappen. Hm. Ich habe gedacht, wenn ich das sage, 70-30, entspannen sich viele. Nein. Dann kommen viele und sagen, ja, warum können das dann die anderen? Warum muss ich dann zu den 70% gehören? Wie kann ich das denn lernen? Ja, und es gibt genug Leute oder Bücher oder Sachen oder Internetsachen, wo es dann heißt, wie kann ich lernen, zum Orgasmus zu kommen? Dann es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie. Ich meine, ich habe ja für das Buch und auch für das letzte Buch und auch für das jetzige Buch, Woman on Fire, habe ich ja unfassbar viel Zeit damit verbracht, wissenschaftliche Studien zu lesen. Und es gibt so Sexualwissenschaftler, die sich auf die Sexualität der Frau, ich würde jetzt gern sagen, in Anführungsstrichen spezialisiert haben, weil der eine zum Beispiel der festen Überzeugung ist, die Frau sollte das lernen, damit sie sich gesellschaftlich besser dazugehörig fühlt.
Ist das aktuell? Also ist das
irgendwann von vor ein paar Jahren, ja?
Ach, du meine Güte.
Das ist nichts aus der Freizeit. Das ist so.
Ich wollte gerade sagen, du beschreibst in deinem Buch. Ich muss das immer wieder zitieren, weil ich einfach will, dass jeder dieses Buch liest. So kaufen und lesen. Da beschreibst du das ja auch. Mir war es mit Sigmund Freud gar nicht so klar, dass er behauptet hat. Korrigiere mich, wenn das jetzt nicht stimmt. Aber eine Frau sollte nur vaginal kommen können und irgendwann in späteren Jahren gar nicht mehr. Dann sollte sie sich quasi mit Sex gar nicht mehr so auseinandersetzen. Erst dann ist sie die reife Frau. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, nicht so ganz. Also es ist so, dass der Freud gesagt hat, dass kleine Mädchen sich an die Klitoris anfassen und dass das halt eine infantile Form der Sexualität ist und dass die Frau, dass diese Orgasmusfähigkeit von der Klitoris zur Vagina transferieren sollte, weil sonst ist sie in dieser kindlichen Sexualität stecken geblieben. Ne? Also der Mann hat einen Ödipus-Komplex und wir stecken in unsere klitoralen Sexualität fest, weil wir da auch irgendwie entwicklungstechnisch einen an der Klatsche haben. Und ich glaube, der Freud hat das auch nicht mal richtig, ich glaube, das hat er einfach im Vorbeigehen gesagt, so hat er behauptet, jeder hat gesagt, ja, der hat recht und das war's. Und das hat auch niemand wieder in Frage gestellt oder ganz lange nicht. Also ich kann mich erinnern, mein erster Freund, falls du jetzt zuhörst, du weißt, wer du bist.
Schön, wir können anonym über alle Männer sprechen.
Genau. Der sagte dann auch zu mir, also ich habe gelesen, du bist unreif, wenn du noch nicht vaginal kommen kannst.
Das hat er wirklich gesagt.
Na klar. Geh mal zum Arzt. Ja klar. Und ich meine, ich war da nicht allein, ne? Kräftig, heftig, ne? Dein Gesicht spricht jetzt Bände.
Nee, weil das ist mir Gott sei Dank wirklich, ich habe echt auch blöde Erfahrungen gemacht, so verbal, aber das hat mir wirklich nie jemand gesagt. Also ich glaube, viele haben gar nicht mit mir gesprochen. Das war, glaube ich, noch viel viel mehr Problem irgendwie so, die dann nicht mal so ihren Penis benennen konnten oder eher, weißt du, so ganz, ich hatte da so ein paar so komische Sprachbarriere-Typen.
Die konnten nicht mal den Penis benennen?
Nee, ganz viele auch, die sich nicht nackt zeigen konnten. Viele haben einfach, auch Männer tatsächlich einfach, die fühlen sich dann dick und dann wollen sie, nur in der Nacht ist es dann okay, aber sobald es, oder viele tatsächlich Männer, die das Licht aus wollten sozusagen.
Ja.
Ne? Also
ich
denke, naja, also wir sind jetzt ja schon nackt. Also es ist jetzt ja, nackter wird's nicht. Und dann, deswegen, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Frauen natürlich auch so ihre Scham haben, aber allein, dass ich beim Frauenarzt bin, bin ich ja einmal im Jahr viel mehr mit diesem Thema dran. So bei Männern, also seit ich 14 oder 15 bin. Mhm. So.
Ja, nee, wir haben da auf alle Fälle mehr Möglichkeiten und mehr Lobby und mehr Gesprächsmöglichkeiten, wie wir das jetzt auch tun. Aber ja, für Männer ist das schon schwierig. Ne? Ja. Es gibt unheimlich viele Männer, die sich für ihren Penis schämen. Unheimlich viele.
Was?
Die sagen, ja, unheimlich viele. Die sagen, die Vorhaut ist komisch und oder mein Penis ist zu klein oder bei der Erektion, dann schiebt es mal nach links und nach rechts. Weil ich habe ja auch immer gedacht, Männer sind so super selbstbewusst immer und denken, naja, die kriegen eine Erektion und das reicht irgendwie schon. Und wer schon mal diese ganzen Dickpics zugeschickt bekommen hat, bekommt auch den Eindruck, die finden sich alle rattenscharf. Aber es gibt tatsächlich ganz viele Männer auch, also nee, wenn man Urologen schon fragt, die einfach echt Probleme damit haben. Ne? Und die haben halt niemanden, mit dem sie sich austauschen können. Ne? Ich meine, wir sind ja wenigstens so weit, dass wir über unsere Dinge so reden können, auch öffentlich. Aber bei Männern ist das schon schwierig. Also das
ja, total interessant. Du beschreibst in deinem Buch ja auch Barbie und Bad Girl.
Genau.
Und eine Freundin aus Wien hat mir gerade gesagt, in Österreich heißt das, ich wohne ja seit 14 Jahren nicht mehr in Österreich, aber ich habe es auch schon mal gehört, da sagt man Schnitzel um Pfirsich. Und gemeint sind damit die inneren Schamlippen, die halt bei manchen Frauen raushängen sozusagen, also länger sind als die äußeren Schamlippen und bei manchen sind die kürzer und deswegen werden sie durch die äußeren Schamlippen quasi versteckt und deswegen sieht es halt dann aus wie eine Barbie oder halt ein Pfirsich.
Ja, genau, richtig, ja.
Hast du das Gefühl, dass das ein sehr großes Thema bei Frauen ist?
Wenn die sich trauen, darüber zu reden, dann ja, leider. Also ich freue mich immer, wenn jemand sagt, meine Schamlippen sind zu groß, weil dann denke ich, okay, jetzt habe ich wieder jemanden, den ich irgendwie aufklären kann oder den ich entlasten kann. Mhm. Weil die meisten haben überhaupt keine zu großen Schamlippen. Dass man asymmetrische Schamlippen hat, ist fast normal, würde ich sagen. Genauso wie wir die rechte Hand und die linke Hand nicht absolut symmetrisch sind. Es ist auch nicht die linke Schamlippe und die rechte Schamlippe absolut symmetrisch. Das ist eigentlich völlig normal. Aber dass jemand wirklich grotesk große Schamlippen hat, die ein medizinisches Problem darstellen, ich müsste scharf nachdenken, ob ich das überhaupt jemals gesehen habe. Also vielleicht eine, die dann sagt, okay, das bleibt in der Unterhose hängen und das nervt mich. Aber ich glaube, die hat sogar gesagt, die will das nicht mal operieren lassen, weil Gott, die lebt ja auch schon so lange damit, jetzt ist es auch gut. Aber ich habe immer wieder Frauen, wo das Thema anfängt mit irgendwas anderem. Ne? Ich habe keine Lust auf Sex oder dies oder jenes. Mhm. Und wo es dann heißt, ja, nach einem längeren Gespräch, aber eigentlich mag ich mich auch nicht, wie ich unten aussehe. Eigentlich finde ich es doof. Ne? Und das finde ich immer extrem schade. Und wie gesagt, ich freue mich immer auf den Moment, weil ich denke, okay, jetzt kannst du dazwischen grätschen und sagen, pass mal auf, du siehst völlig normal aus, es ist nicht zu groß. Und dieses Pfirsich, also dass wirklich die großen Schamlippen die kleinen Schamlippen verdecken, das ist bei den jungen Mädels auch durchaus bei den 15-, 16-Jährigen durchaus noch anzufinden, aber mit der Zeit ändert sich das auch. Die kleinen Schamlippen können auch ein bisschen wachsen. Also wenn du ein Pfirsich hast mit 15, aber nicht mehr hast mit 45, ist das völlig normal. Mhm. Ist das wirklich, wirklich völlig normal. Ich will aber auch in dem Zusammenhang auch sagen, wenn jemand aber sagt, er möchte sich das operieren lassen, soll er sich dafür jetzt auch nicht schämen. Also das, weißt du, was ich meine?
Was kann man heute schon operativ machen? Also ist wirklich alles möglich? Also kann man äußere Schamlippen operieren, innere Schamlippen operieren? Du schreibst in deinem Buch auch von einer Klitorisoperation, wenn die Vorhaut der Klitoris sozusagen zu lang ist. Also ist das alles unkompliziert möglich?
Das ist alles also vom Eingriff her recht unkompliziert möglich. Oft ist es so, wenn man die kleinen Schamlippen kürzt, dass man auch die Haut, die auf der Klitoris drauf ist, auch ein bisschen zurücknehmen muss, weil sonst diese Kapuze zu labberig ist. Mhm. Na, sonst hättest du dann große Schamlippen, kleine Schamlippen ganz, ganz klein und knapp und dann eine große Klitoriskapuze. Viele machen das dann einfach dazu. Ich kenne Patienten, die haben das machen lassen, die sind super happy. Mhm. Waren alle ältere Frauen, die Kinder bekommen haben, vielleicht nicht Kinder bekommen, aber alle älter waren jetzt nicht unbedingt die Teenies, die dann einfach sagen, ach, das habe ich jetzt für mich gemacht. Das habe ich meinem Mann nicht gesagt, das muss der gar nicht erfahren. Der hat immer gesagt, dem stört das nicht, aber ich habe das für mich gemacht und ich bin happy mit dem Ergebnis. Auch okay.
Aber vielleicht findet man dann ja auch so, es ist ja bei normalen Schönheits-OPs ja auch immer die Frage. Richtig. Also gut, aber das ist nun eine Stelle, die niemand sieht. Also macht man es ja eigentlich für sich und man ist dann vielleicht wirklich happy. Und ich glaube ja, wenn man sich wirklich auch traut, nackt zu sein, vor sich, vor dem Spiegel, vom Partner, Partnerin und so weiter und so fort, dass man vielleicht auch seinen Frieden finden kann, so noch mehr, wenn etwas wirklich so manifestiert ist in dem Kopf. Manche sprechen mit dir und sind dann total erlöst und sagen, ach, Gott sei asymmetrisch, Dank. Aber alles cool so. Und manche entscheiden sich halt zur Operation und dann ist es ja irgendwie auch in Ordnung.
Und dann ist das auch in Ordnung. Total. Ich habe mich auch ewig lang rumgequält und ich hatte 2 Kaiserschnitte, weil ich den Kaiserschnitt habe, war hässlich und da hing so der Bauch, hing so drüber. Also so eine Bauchfalte sah irgendwie hässlich aus. Da habe ich mir gedacht, ich ewig lang rumgequält. Und ich glaube, als meine Kinder dann 11 und 13 waren, also so lange war es dann her, dann habe ich mich getraut, bin zum Schönheitschirurgen gegangen. Ja. Der hat das gestrafft, bisschen Bauch, Fettabsaugung gemacht und es war so easy, dass ich gedacht habe, mein Gott, warum hast du dich so, so schwer getan? Ne? Also ja, genau. Und es war auch irgendwas, mein Mann hat immer gesagt, das ist ihm egal.
Ja.
Und man hat es auch nicht im Bikini gesehen, aber ich fand es doof.
Und jetzt bist du happy.
Ja, jetzt bin ich happy. Ja, ich denke, Gott, was habe ich mich da so lang rumgequält mit dieser Entscheidung? Also manche Dinge kann man auch machen und das ist in Ordnung so. Also das ist ja in Deutschland besteht ein unheimlich großes Shaming, finde ich. Ich hoffe, das lichtet sich jetzt lang gegenüber Frauen, die irgendwas an sich machen lassen. Ne? Also Botox sagen, die lässt sich Botoxen. Also das finde ich, ich finde, das soll jeder machen, wie er will. Ne? Also
ich bin damit, also meine erste Podcast-Folge war ja genau über Schönheits-OPs und ich bin mir sicher, also entweder machen Cornelius und ich nochmal eine zweite Folge gemeinsam, weil wir einfach so gut plaudern können. Aber generell, ich finde das sehr krass, wie das bewertet wird. Also als ich gesagt habe, ich würde mir gerne den Busen verkleinern lassen, gab es Leute, die gesagt haben, sei doch dankbar, dass du so einen großen Busen hast, wenn Leute sich den vergrößern lassen, heißt irgendwie, also es wird ja immer, immer auch nicht, aber es wird immer noch und wir sind jetzt dann gleich 2021, also es ist immer noch irgendwie ein Thema, ne?
Eben, ja, aber das sind aber einfach, ich weiß nicht, ich glaube, das sind so die Dinge, die man mit Frauen, glaube ich, macht. Also, dass Frauen auch untereinander machen, dass sie sich gegenseitig so überfallen. Das ist, glaube ich, einfach ein Reflex, den man auch immer wieder dann wirklich so zeigen soll oder aufzeigen soll. Sagen, pass mal auf, no judgment here, ne? Also wirklich, das ist, finde ich, wichtig.
Jetzt nochmal zurück zum Sponsor dieser Episode, Miacare. Mia macht ganz fantastische Periodenprodukte aus leistungsstarken und gleichzeitig hautfreundlichen Materialien mit Biobaumwolle. Das aktuelle Sortiment umfasst Tampons, Binden und Slipanlagen und es ist für jedes Bedürfnis und jeden Tragekomfort etwas dabei. Die Tampons gibt es als Mini, Normal und Super und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die sich total gut anfühlen und für ein komfortables Ein- und Ausführen sorgen. Falls ihr Binden bevorzugt, da gibt es auch 3 verschiedene Größen. Die kleben gut, laufen nicht aus und haben eine sehr angenehme Oberlage mit 100% Biobaumwolle. Und top gibt es ja noch Slip-Einlagen, die ja jeder anders gerne verwendet. Die einen mögen sie zusätzlich während der Periode, die anderen tragen sie gerne jeden Tag. Das ganze Mia-Sortiment kommt dann als Box im Abo zu dir nach Hause. Die Box kann aus 3 Mia-Produkten ganz individuell zusammengestellt werden. Zum Beispiel 2 Tampongrößen und Slipanlagen oder einmal Tampons, einmal Slipanlage und Binden. Beim Abo hast du die volle Kontrolle und kannst jederzeit alles anpassen, kündigen oder auch anders zusammenstellen, so wie du es brauchst. Das Beste, du sparst immer 25% auf jedes Produkt und die Box kommt versandkostenfrei zu dir nach Hause. Aber damit noch nicht genug für alle ZuhörerInnen, gibt es nochmal 20% auf eure ersten beiden Mia-Boxen. Und zwar mit dem Code HANNA20, den ihr bei eurer nächsten Bestellung auf mia-care.com einlösen könnt. Alle weiteren Infos, wie lange der Code gültig ist und auch den Link zu Miacare findet ihr in den Shownotes und natürlich auch in meinem Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf meiner Website www.hanna.schumi. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Entdecken von Mia.
Ich möchte dich so gerne fragen, wie deine Geschichte war. Du bist doch Amerikanerin, oder?
Genau.
Aber wie lange bist du schon in Deutschland und wie bist du zu diesem ganzen Scham- und Unverschämt-Thema gekommen?
Ich bin mit 14, 15 nach Deutschland gekommen. Und meine Mutter hat mich direkt in die deutsche Schule geschickt. Wir haben zu Hause nicht Deutsch gesprochen, weil in den USA war das ja so. Jedenfalls in der Zeit, wo wir groß geworden sind, hast du deine Kinder nicht 2- oder 3-sprachig erzogen. Das wurde nicht gemacht. Im Gegenteil. Ne? Also das musste zu Hause, musste Englisch gesprochen werden. Die Lehrer haben das auch nicht mitgemacht. Also Kinder, die 2 Sprachen sprechen, war ja ganz furchtbar. Insofern hat meine Mutter mich hier direkt in die deutsche Schule geschickt. Deswegen, wenn sich vielleicht nebenbei alle wundern über meine Deutschfehler, die zwischendurch sich einschleichen.
Du sprichst fantastisches Deutsch.
Ja, manchmal schleichen es zwischendurch zwischendurch nochmal einen Artikelfehler und tralala. Ist ja wurscht, aber ich meine, das ist ja, ich muss das manchmal sagen. Jedenfalls hat sie mich direkt in die deutsche Schule geschickt und habe dann hier Abi gemacht und habe hier dann auch Medizin studiert. Also ich wollte nach dem Abi, habe ich gedacht, ich will irgendwas machen, was irgendwie Sinn ergibt, so an der Front. Denn ich weiß noch, ich war bei meinem allerliebsten Hausarzt, der immer noch mein allerliebster Hausarzt ist, und ich stand bei ihm in der Praxis und habe gedacht, sowas würdest du auch gern machen, aber irgendwie mit Frauen. Und irgendwie, ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, ich habe dann irgendwie so eine Gruppe von Frauen, die ich betreue, irgendwie die von ihren Ehemännern geschlagen werden und die keine Ahnung, magersüchtig sind oder irgendwie sowas. Also jedenfalls wollte ich mich um Frauen kümmern. Und da war noch meine Idee, dass ich dachte, irgendwo hast du noch einen Raum, wo alle ihre Kinder mitbringen können, die können alle miteinander spielen und alles ist gut.
Oh.
Und irgendwann, ja, das war so ein bisschen diese Idee, schön, wo ich dachte, das willst du irgendwie machen.
Ja.
Und als ich im Studium angefangen habe, wir müssen ja irgendwo mal auch im Krankenhaus verschiedene, und da war ich, glaube ich, erst in der Chirurgie und dann in der inneren Medizin. Ich fand das alles so, ich fand das, und so immer, wenn ich konnte, habe ich mich so von der Station abgeseilt und bin dann immer so um den Kreißsaal herumgeflichen, weil ich dachte, vielleicht kriegst du da irgendwas mit. Und ich gemerkt habe, das interessiert mich total. Das interessiert mich total. Und zu Hause ist es so, ich habe zwei Schwestern, wir sind jeweils ein Jahr älter. Meine Mutter, also wir waren vier Frauen zu Hause, mein Vater ist recht früh gestorben, also wir waren immer so ein Frauenhaushalt.
Ja.
Und ja, das ist, dann kennst du das ja. Dann kennst du das auch. Das, und ich habe auch immer eine beste Freundin gehabt. Und diese Vorstellung, okay, du bist Gynäkologin und du hast nur Frauen als Patienten. Ne? Und vor allen Dingen allen jeden Alters, ne? Von 11 bis irgendwie 88. Mhm. Und ganz viele sind auch nicht krank, sondern es ist einfach, sind gesund und du kannst über alles Mögliche reden. Das fand ich super. Und da bin ich halt zum Thema dann irgendwann mal in die eigene Praxis gekommen, weil ich dann gemerkt habe, ich brauche dieses One-on-One mit Patienten und diese Frauen auch länger kennen und nicht im Krankenhaus, wo du jemanden kennst für eine Woche und dann ist er weg. Und habe dann eigentlich schon recht früh festgestellt, dass der Wissensstand der Frauen hier ganz schlecht ist. Was mich immer gestört hat an der deutschen Sprache, sind die ganzen Begrifflichkeiten. Also in Amerika ist es ja so, oder im Englischen ist es ja mehr amerikanisch, dass du alles beim lateinischen Namen nennst. Also Gebärmutter heißt Uterus, ne? Dein Eierstock heißt Ovaries, und die Amerikanerin weiß, wo alles ist. Und sie weiß, wie alles funktioniert. Weil du einfach nicht wegen Pups zum Arzt gehen kannst in den USA und weil du auch so erzogen wirst, dass du diese Dinge verstehst.
Ist nicht die Aufklärung auch in Amerika eine andere?
Die Aufklärung in den USA war zu der Zeit, als ich da war, immer noch recht schlecht. Die haben eigentlich nur Geburten und keinen Sex vor der Ehe gepredigt, da wo ich groß geworden bin. Ne? Aber trotzdem die ganzen Organe, also Biounterricht ist dann schon sehr solide. Und hier in Deutschland ist es so, die Sprache ist ja schon so, ne? Man spricht von einem mysteriösen Unterleib. Ne?
Und vom Schamhaar.
Schamlippe, Schamhaar. Ich habe das gemerkt, als ich irgendwann mal, das erste Mal ist mir aufgefallen, als ich jemand gesagt habe, ich werde Gynäkologin, weil ich das Operative gut finde. Und dann hat mich jemand gefragt, was operiert man denn da? Und dann habe ich die so angeguckt und sagt sie, ach so, diese ganzen Unterleibssachen. Dann habe ich gemerkt, oh, das ist, man merkt ja dann schon, wenn irgendein Thema jemandem unangenehm ist. Und alles, was Unterleib ist, ist Unterleib. Das ist ab Bauchnabel abwärts terra incognita. Also da gehen wir nicht hin. Ne, da wollen wir nichts mit zu tun haben.
Ja, ja.
Und das ist auch in der Sprache und in der, auch wenn ich ganz vielen Leuten erkläre, pass mal auf, das ist eine Eierstockzyste. 80% kommen wieder und sagen, das ist eine Gebärmutterzyste oder so und haben so keine rechte Vorstellung davon, was ich meine.
Aber wie kam jetzt, hast du noch dieses Schamthema? Also kam das dadurch, dass du das Gefühl hast, viele sprechen darüber nicht?
Absolut.
Und dann hast du gedacht, so, jetzt muss ich da eben ein Buch drüber schreiben?
Ja, und der Subtitel ist ja alles über den fabelhaften weiblichen Körper.
Stimmt.
Ja, und mir ging es darum, Scham abbauen, ja, aber mir ging es viel mehr, wirklich darum, viel mehr die Frauen einfach zu befreien von diesem Image, die sie von ihrem Körper haben. Ne? Dass das irgendwas Kompliziertes ist, Mysteriöses ist, was irgendwie ein Eigenleben entwickelt, was vielleicht ein Feind ist sogar an manchen Tagen. Ne? Und das muss überhaupt nicht sein. Ne? Ich meine, vor 5000 Jahren wurden die Frauen verehrt als gottgleich, weil da das Leben rausgekommen ist. Ne? Und 500, 600 Jahre westliche Welt haben uns andere Dinge beigebracht, die nicht hilfreich sind. Ne? Und eine Frau, die sich nicht auskennt mit ihrem Körper, die ist anfällig für eine Manipulation von außen. Das heißt, jeder kann dir irgendein Vaginalparfum verkaufen oder irgendeinen blöden Spray oder irgendwelche komischen Sachen oder irgendwelche Jade-Eier, die du einführen musst, um eine bessere Sexualität zu haben?
Das ist gut, dass du zu dem Punkt kommst. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Die erste Frage ist, wie du generell zu dem Thema Vaginalpflege stehst. Mhm. Da ist ja wahnsinnig viel auf den Markt gekommen, glaube ich, in den letzten 2-3 Jahren. Ich kriege das ja oft als Beauty-News verkauft. Ja, so. Ja. Soll man sich als Frau untenrum pflegen oder soll man das so machen, wie es sich gut anfühlt oder was ist zu viel und was geht?
Solange man einen gesunden Vaginal-pH hat und nie Probleme hat, das heißt, es riecht nie nach Fisch, es riecht nie nach Abfall, man hat nicht großen Juckreiz, man hat nicht großen Brennen, man verträgt alles gut, die Vulva und die Vagina haben noch nie irgendwelche großen Probleme gemacht und man ist neugierig auf diese Dinge, kann man es ruhig ausprobieren aus Spaß. Mhm. Man braucht es nicht. Mhm. Ja? Also man braucht das, was die Vulva haben möchte, ist etwas Wasser und vielleicht ein ganz klein bisschen Seife. Und das einmal am Tag reicht völlig aus. Man muss nicht nach jedem Pipi waschen, man muss nicht nach jedem großen Geschäft waschen, das überhaupt nicht.
Einmal wie ist am Tag es bei Scheidentrockenheit? Also mir haben das schon Frauen berichtet, ne, die einfach sagen, ich bin so trocken, hast du dem Gehen weh, ist du dem Fahrrad irgendwie weh oder weißt du so, also ist dann irgendwas nicht in Ordnung? Sollte man dann eine Creme nehmen oder muss man dann ganz was anderes prüfen lassen?
Man muss ganz was anderes prüfen lassen, ja, genau so. Also häufig ist es wirklich ein hormonelles Problem. Also wenn es Frauen sind, die vor den Wechseljahre sind, ist es häufig die Pille, weil die sind ja alle so super niedrig dosiert. Ne? Jeder will eine niedrig dosierte Pille, leichte Pille haben und wenn man das über Jahre nimmt, fliegt man sehr, sehr lange auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau mit dieser Pille oder mit diesem hormonellen Verhütungsmittel und das kann auf Dauer dazu führen, dass die Vaginalhaut und die Übergang Vulva-Vagina, dass die sehr dünn wird und dünn bedeutet trocken. Trocken ohne dünn gibt es eigentlich kaum. Also, und das ärgert mich auch immer, diese ganzen Produkte für, was dann heißt, ja, für Scheidentrockenheit, als wäre es einfach nur etwas, was man eincremen muss und dann ist das Problem behoben. Nein, ist es nicht. Mhm. Und es lässt sich nur, indem man die Hormone wieder in Ordnung bringt, auf einen gesunden Level bringt, wieder in Ordnung bringen oder wieder herrichten. Und ich sage auch ganz vielen Frauen, wo ich das Problem sehe, müssen die Pille absetzen, müssen mit hormonellen Verhütungsmitteln jetzt davon weg. Und wenn es Frauen sind, die in den Wechseljahren sind oder um die 50 oder älter als 50, wie auch immer, dann ist es häufig auch wirklich ein lokales Hormonproblem. Mhm. Und dann ist das so, das kannst du dir vorstellen, wie wenn du eine Zimmerpflanze hast und du hörst auf, das zu gießen.
Ah, ja.
Du hörst einfach auf, das zu gießen, dann ist das Problem, ja, es ist trocken, aber es ist das Problem ist, es fehlt wirklich diese Pflanze stirbt. Also das ist das Ding.
Also ist denn dieses ganze Thema Wechseljahre, mich betrifft das ja noch lange nicht, aber ich bin mir sicher, dass es einige ZuhörerInnen gibt, vielleicht oder auch die Mutter betrifft sozusagen. Mhm. Da hast du ja jetzt ein neues Buch geschrieben und das kam im September raus. Mhm. Ist das auch ein Thema, was man nur mit dem Frauenarzt bespricht, wenn man zum Beispiel Scheidentrockenheit hat oder diese ganzen Symptome der Wechseljahre? Mhm. Du beschreibst das ja alles in deinem Buch. Mhm. Ist das ein Thema, was man mit der Gynäkologin, Gynäkologe bespricht oder hat man dann zusätzlich, wenn man so Hormonprobleme hat, noch jemanden anders, den man da ansprechen sollte?
Ach, idealerweise wäre das so, dass man das mit einem Gynäkologen besprechen kann zu einem frühzeitigen Zeitpunkt. Du bist jetzt 36, hast du gesagt. Du kannst davon ausgehen, dass die ersten hormonellen Verschiebungen, jetzt einfach nur Verschiebungen, ganz dezent, ganz leicht, auch nicht jeden Monat, so mit 40, 41, so ganz leicht, ganz bisschen was. Schlaf wird ein bisschen schlechter ein paar Monate und dann ist es wieder gut, dann ist wieder ein halbes Jahr lang nichts. Also dann in den 40ern schleicht sich das häufig so ran. Nebenbei, wenn jemand ein Kind bekommen will mit 39, 40 und er merkt schon hormonelle Verschiebung, heißt nicht, dass du kein Kind mehr kriegen kannst. Ja, das heißt nicht, das ist jetzt nicht alles von einem auf den anderen Tag vorbei. Aber diese Dinge schleichen sich einfach so an. Mir fehlt generell ein Aufklärungsmodell auch für diesen Teil. Ne? Also Aufklärung für die Pubertät, wissen wir, ist wichtig. Und Aufklärung für die Frauen ab 40. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, damit man das weiß. Und viele Frauen glauben, solange die noch eine regelmäßige Periode haben, und das glauben auch leider Gottes viele Ärzte, dass die nicht schon in den Frühwechseljahren sein können. Du kannst eine vollkommen regelmäßige Periode haben und trotzdem schon Wechseljahresbeschwerden haben. Zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel merkwürdige Hautgeschichten. Ne? Dass du plötzlich irgendwie Neurodermitis kriegst, dass du plötzlich irgendwelche komischen Ausschläge kriegst, ne? Dass du plötzlich irgendeine komische Juckreiz kriegst an irgendwelchen Stellen. Und keiner bringt das mit den Hormonen in Verbindung. Ja, auch wie gesagt, auch viele Frauenärzte nicht.
Aber das heißt ja, für mich ist das Thema noch so weit weg, obwohl es scheinbar ja gar nicht so weit weg
nicht
irgendwie
so weit
ist.
Weg,
ja. Nicht so weit weg irgendwie ist. Und das heißt ja auch Wechseljahre und nicht Wechseljahr, ne?
Ja, oder Wechselmonate.
Ja, man glaubt ja immer, das passiert dann mit 50, glaubt man immer, das sind dann so 5 Jahre, dann wird mir eine heiß, dann wird mir Dings und dann kriege ich meine Periode nicht mehr. Also so ist es ja bei ganz vielen Frauen total, also ich glaube gar nicht, dass das so ein Tabuthema ist, eher so wie totgeschwiegen.
Genau, deswegen sage ich, man muss die Wechseljahre komplett überarbeiten, komplett ein Makeover verpassen, weil es diese veraltete Vorstellung, was wir haben und was in vielen Köpfen noch, in den meisten Köpfen so ist, das ist sowas von outdated, das ist unglaublich.
Aber wann geht man denn eigentlich nach den Wechseljahren dann das letzte Mal zum Frauenarzt oder hört das nie auf?
Oh Gott, also never ever. Nein. Also solange du eine Vagina hast, gehst du bitte zum Frauenarzt. Ja?
Also auch wenn man 80 ist so weiter, weil man einfach zur Vorsorge geht und einen Abstrich trotzdem macht, weil Krebs kann man in jedem Alter bekommen.
So ist es. Ne? Und nicht nur Gebärmutterhalskrebs, sondern Eierstockkrebs und Vulvakrebs und Brustkrebs und tralala. Und die ganzen Patientinnen, die ich habe, die auch Hormonersatztherapie nehmen, die sind ja auch mit 80 sind ja auch noch topfit.
Ich habe selber in meinem Leben schon erlebt, ich bin von einem Partner ganz hart periodengeschämt worden.
Ui.
Der konnte damit gar nicht umgehen. Also, dass das in mir ist, oder wenn man die Wäsche gemeinsam macht, ne, dass man das irgendwie sieht und so weiter und so fort. Dabei kennt das jede Frau. Und ich habe das Gefühl, je mehr ich mit Frauen und meinen Freundinnen und auch manchmal mit ganz anderen Frauen, ich habe neulich auch mit der Dame, die meine Hände und Füße macht, drüber gesprochen. Und das war total angenehm, weil sie meinte, ach, das ist ja bei dir auch so. Sag ich, natürlich ist das bei mir auch so. Jeder kennt das, dass man von der Periode überrascht wird. Das ist ja, also das ein Tag zu früh, ein Tag zu spät. Jeans, ich habe gerade in Wien meine Jeans ausgewaschen am Hotelwaschbecken. Das kennt jeder. Und die alle tun immer so, als wenn es nicht ist. Warum, glaubst du, ist einfach die Periode vielen so peinlich? Also das, weißt du, man kennt das auch, aus der Tasche rollern irgendwie Tampons irgendwie raus. Man wird knallrot. Ich jetzt nicht mehr, aber früher war es so. Warum ist das so?
Ich glaube, weil das ganz lange auch als dreckig behandelt wurde. Ne? Mhm. Als was Dreckiges, als was auch Unberechenbares. Periodenblut riecht ja auch andererseits als Blut, was, wenn man sich schneidet, das ist, hat auch ein bisschen andere Zusammenstellung. Mhm. Ich glaube, das ist es. Und wir lernen natürlich von unseren Müttern. Wir lernen unheimlich. Ja, und wenn es unseren Müttern schon peinlich war, wenn man, wenn die da nicht so drüber reden konnten, weil man immer aus dem Bad raus musste, wegen diesen Dingen, ne? Und diese ganzen, auch hier wieder die Sprache, unterschätzt niemals die Sprache. Wie heißt es? Monatshygiene, sagt man sich, Monatshygiene. Ne? Was schreibt man nicht drauf? Binden, Tampons auf seinen Einkaufszettel. Monatshygiene, um Gottes Willen. Das ist in den USA sogar noch schlimmer. Da heißen die Sanitary Napkins. Als Kind habe ich überlegt, was ist das denn? Was ist das denn? Sanitary Napkins? Sterile Servietten? So total. Und das war tatsächlich, das ist das Wort für eine Damenbinde, ja.
Für eine Periodenbinde. Ich finde es immer nur so interessant, dass in Amerika doch diese total Umweltsauerei-Tampons gibt mit dieser Einführhilfe.
Ja, ja.
Oder? Also,
genau.
Wo ich denke, wow, also das ist ja, wenn man sich nicht mal lernt, als Teenie anzufassen und den Tampon da reinzuschieben. Also dann weißt du ja irgendwie nie, wie du innen drin aussiehst. Also, dass du vielleicht verwinkelter bist als andere oder dass es sich rau anfühlt an einer Stelle und an einer Stelle weich anfühlt. Also, wenn man jetzt noch gar keinen Zugang zu sich hat.
Horror,
oder noch nie masturbiert hat oder so.
Richtig, denn viele wollen sich auch nie einen Finger einstecken. Das ist ja auch bei vielen amerikanischen Patienten, wenn man sagt, Vaginalzäpfchen und dann, does it come with an applicator? No.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, und das ist in vielen weiten Teilen Amerikas, ist das die sehr, sehr konservative Erziehung. Mhm. Also ich bin bis zur 8., 9. Klasse in die Schule gegangen in den USA und da hieß es nur, Schlampen benutzen Tampons. Ich habe noch nie einen Tampon benutzt, als ich in den USA war. Mein ersten Tampon habe ich ausprobiert, da war ich 16 oder 17 und da war ich mit einer Freundin im Schwimmbad und es war mir zu peinlich zu sagen, ich habe das noch nie gemacht. Dann drückt sie mir eins in die Hand und dann bin ich da irgendwie in so eine Umkleidekabine und habe versucht, mir das einzuführen. Es ging nicht. Ich wusste nicht, welchen Winkel. Es war so schlimm. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Mhm. Es war ich habe mich auch nicht getraut, irgendwie zu sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Ich hätte auch nicht sagen können, schieb du mir das rein. Weißt du? Nee. Das war halt, das ist unheimlich, wenn du so erzogen wirst.
Ich bin auch so erzogen worden. Also ich kann mich erinnern, als ich meine Tage hatte, aber das war sowieso bei uns zu Hause ist gar nicht gesprochen worden. Also ich bin so froh, dass ich den Frieden mit meiner Mama heute gefunden habe und wir das alles nicht nur aufgearbeitet haben, sondern so viel sprechen wie noch nie zuvor über alles Mögliche.
Ach, super.
Das ist wirklich toll. Damals war das aber nicht so toll und als ich meine Periode bekommen habe, habe ich gedacht, ich muss sterben. Mhm. Ich habe gedacht, jetzt ist der Anfang der Rest meines Lebens. Jetzt muss ich leben, bis ich irgendwie 50 bin damit und einmal im Monat könnte ich mich umbringen. Ich war ganz wie depressiv. Es war ganz schlimm für mich. Ich erinnere mich einfach, dass ich mit diesem Thema wahnsinnig alleine war. So.
Ja,
und
genau.
So ist es ja. Und erinnerte mich erst nach Jahren wieder daran, als ich nämlich das erste Mal so einen Menstruationscup benutzt habe. Mhm. Und mit Panik hatte, als ich dieses Ding nicht mehr rausbekam.
Ja.
So. Also das ist, man muss das erstmal lernen. Mhm. Man muss auch erstmal lernen, dieses ganze Blut zu sehen. Ich würde das ja jeder Frau empfehlen, das einmal zu machen, dass man erstmal merkt, wie viel Blut das ist, wie so Menstruationsblut aussieht. Und viele Frauen, mit denen ich drüber gesprochen habe, die meinten, nee, das will ich nicht sehen, das ganze Blut und die ganzen Flecken, Fettsäule, die da irgendwie so rauskommen
genau,
und so.
Genau, ja, ja.
Aber dabei ist es ja, ja, weißt du, diese ganzen Ausscheidungen. Ich habe übrigens auch eine wahnsinnig starke Periode bekommen, seit ich eine Kupferspirale habe und wahnsinniges PMS. Hast du irgendwie, hast du irgendwie Tipps? Sollte man da irgendwie nochmal die Verhütungsmethode irgendwie checken? Kann man irgendwie aktiv was gegen Schmerzen machen? Hast du da irgendwie so einen Tipp von Frauenärztin zu Frau?
Also starke Schmerzen oder starke Blutung?
Starke
oder
Blutungen.
Starke Blutung.
Ich habe gar nicht so dolle Schmerzen. Ich fühle mich natürlich höchstgradig beschissen, aber eher eine Woche vorher, dass ich diese fast depressiven Verstimmungen habe, stellt alles in Frage. Ich finde, ich ertrage mich selber nicht. Ich finde alles so, was ist das eigentlich hier alles
ja,
so?
Ja, ja, verstehe.
Und wenn ich da meine Periode habe, ist es wirklich sehr heftig.
Ja, also die Menge, die Blutmenge können wir nicht beeinflussen. Das macht die Spirale, dass es einfach mehr blutet. Das kann man eigentlich mit gar nichts beeinflussen. Diese Stimmungstief in der letzten Schwangerschaftsdrittel, letzte Zyklusdrittel, würde ich auf alle Fälle mit Magnesium arbeiten. Also jeden Tag ein Magnesium nehmen, das kann mit der Zeit helfen. Mhm. Ansonsten würde ich mit einem bioidentischen Progesteron, also einem Gelbkörperhormon, arbeiten, zweite Zyklushälfte, weil die erste ist ja mehr durch Östrogen dominiert und das zweite ist ja mehr durch Progesteron dominiert. Und diese Progesteron zu schnell, also gar nicht so weit gestiegen ist, so hoch gestiegen ist oder aber auch zu schnell abgefallen ist, dann führt das häufig dazu, dass man sich einfach schlecht fühlt. Ne? Und diese, wie du sagst, das ist, dreht ja auch am Kopf, ne? Das dreht ja auch an der Psyche.
Ich habe das mal in einem Instagram-Post so geschrieben, wie es mir geht und ich glaube, das war der meistbeantworteste Post meiner Instagram-Karriere sozusagen, weil so viele geschrieben haben, klar, ich fühle mich nicht nur verstimmt oder weißt du, man fühlt sich irgendwie nicht so wohl oder so. Aber trotzdem so, dass man sich wirklich, dass man wirklich denkt, boah, bin ich depressiv oder was ist irgendwie los? So.
Ja, richtig.
Ah ja, okay, also da könnte man schon auch hormonell dagegen ansteuern.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also mit so einem körperidentischen, humanidentischen Progesteron, das ist eine Kapsel, das nimmt man abends vorm Schlafengehen. Bitte nichts, was man auf die Haut drauf schmiert. Das grassiert leider auch diese Unsitte. Also über die Haut wird Progesteron nicht aufgenommen oder ganz, ganz schlecht. Es sollte bitte eine Kapsel sein.
Hast du das Gefühl, dass einige Frauen bei dir in der Praxis wirklich gut über den Zyklus Bescheid wissen? Und wenn man nicht Bescheid weiß, sollte man trotzdem einfach Frauenarzt, Frauenärztin fragen? Also, dass viele gar nicht wissen, weißt du, wann beginnt eigentlich ein Zyklus? Wie wird da eigentlich gerechnet? Wann kann ich schwanger werden? Wann geht das Ei ab? Und so weiter und so fort. Ich habe mich da relativ spät selber damit auseinandergesetzt, als ich nämlich so eine Perioden-App hatte. Und die hat mir total geholfen, das zu verstehen. Mhm. Ich hätte da selber ein Schamgefühl gehabt und gedacht, so wenn ich jetzt meine Frauenärztin frage, die glaubt doch, wie ich noch alle Tassen im Schrank habe, wenn ich jetzt über 30 mit dem Thema komme und irgendwie sage, meine Schwester wiederum, die weiß total gut Bescheid. Also die war immer meine, als ich noch die Pille genommen habe, war die immer so meine Anrufkandidatin. Was mache ich denn jetzt? Weißt du so, in welchem Zyklus bin ich so ungefähr? Ja. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe den Zeitpunkt verpasst, mit jemandem drüber zu sprechen.
Also man kann das immer mit einem Frauenarzt besprechen. Also das kennen wir, dass viele dann immer noch sagen, ja, was ist denn, wann sind denn jetzt die fruchtbaren Tage? Das ist völlig okay. Das weiß spätestens jede Frauenärztin dann, wenn sie selber versucht, schwanger zu werden, dass sie feststellt, wann war das jetzt nochmal? Dass man echt so guckt, das kann manchmal ein bisschen tricky sein. Und ansonsten kennen sich wiederum andere Frauen ganz gut aus mit ihrem Zyklus, dass sie genau sagen können, also nach meiner Periode fühle ich mich gut und vor meiner Periode fühle ich mich kacke oder um den Eisprung herum bin ich besonders scharf. Also ich habe da alle Varianten schon gesehen. Also Frauen, Frauen, die sich wohl sehr gut auskennen und mir dann auch sehr nette, lustige Details sagen können. Ja, dass sie wirklich, also eine hat mir dann wirklich gesagt, sie merkt immer, dass sie einen Eisprung hat, weil da findet sie alle Männer toll. Da findet sie alles sexy. Da sagt sie, zwei Wochen später läuft sie durch die Stadt und denkt so, nee, gibt hier keine gut aussehenden Männer hier. Ja, das ist ganz, ganz witzig.
Und, aber ich frage das ja auch in diese App ein. Da kann man ja auch schreiben, heute hatte ich Sex, heute hatte ich Lust auf Sex, heute hatte ich Kopfschmerzen, Busen, Spannen, Bauchkrämpfe. Und ich habe immer eine Woche, bevor ich meine Periode kriege, so periodenähnliche Krämpfe. Mhm. Das habe ich seit 2 Jahren oder irgendwie sowas. Und seit ich das eintrage, bin ich immer so ganz, denke ich mir, alles gut. Es ist eine Woche, ich kriege wieder diese Krämpfe und nächste Woche nochmal.
Super.
Und vielleicht ist diese App so eine Lösung plus Frauengespräch oder
sehr
Frauenärztin-Gespräch.
Ja, nee, weil du dann auch wirklich dann ja wieder dieses bisschen inflationär benutzt, achtsam mit dir umgehst, ne? Dass du wirklich guckst, wie geht es mir heute, was ist denn, dass du dann, wie du jetzt auch gemacht hast, dass du einfach ein wiederkehrende Symptome einordnen kannst und dann kannst, okay, alles gut, es ist dann und dann. Ne? Und das ist ja sehr cool. Und das finde ich ja auch toll, gerade an so einer App, dass es dich zwingt dann oder dass es dich dazu anhält, nicht zwingt, aber sich dazu anhält, dich einfach mal kurz hinzuschauen, ne? Und dass es nicht mal Terra Incognita ist, sondern dass es dann eher mal ja, deine wunderbare, ich sag mal, wunderbare weibliche Körper ist, was so funktioniert, ja.
Ich wollte dich abschließend eine Sache fragen. Ich bin ja sehr, sehr glücklich mit meiner Frauenärztin, Frau Brück, so in Hamburg. Ich weiß, sie hat auch, glaube ich, Aufnahmestopp und so. Aber ich habe viele Frauen hingebracht, hatte davor aber ganz blöde Erlebnisse. Also wie findet man eine gute Frauenärztin, einen guten Frauenarzt? Hast du vielleicht Tipps? Es kann ja nicht jeder zu dir kommen.
Ach,
das wäre
ja,
natürlich
danke.
Toll, aber...
Ja, nee, meine Zeit ist ja leider auch begrenzt. Aber ja. Oh, ich denke manchmal, ich könnte auch Tag und Nacht arbeiten. Aber... ich finde, ein sehr wichtiges Kriterium finde ich nach wie vor, was hat dieser Mensch für eine Website? Also das klingt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber wenn ich sehe, das ist jemandem wichtig, das wäre schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt sollte schon sein, wie du dich wohlfühlst. Ich finde immer noch das Thema Helferinnen auch wichtig, aber das würde ich nicht komplett auf die Goldwaage legen. Also ich lege Wert darauf, dass meine Helferinnen total nett und süß sind.
Und am Ende ist es wahrscheinlich auch noch das persönliche Gespräch, dass man einfach
Absolut.
Das Gefühl hat, man kann alles fragen, man ist herzlich willkommen.
Richtig.
Die Ärztin, der Arzt hat Zeit für mich.
Richtig.
Ich fühle mich auf dem Gynäkologenstuhl nicht unwohl.
Richtig.
Ich habe nicht das Gefühl, mir wird etwas nicht erklärt, ich kann irgendwas nicht fragen, es wird etwas abgetan, oder? Und am Ende
Richtig.
Ist das ein Bauchgefühl, was man vielleicht auch einfach zulassen muss und einfach sagen muss, ich glaube, hier bin ich nicht richtig.
Absolut. Also es sollte idealerweise so sein, dass ein Arzt auch mit knapper Zeit, also 10 Minuten, Viertelstunde, trotzdem jeder Patientin das Gefühl gibt, hey, schön, dass du da bist. Ne? Und das gibt es. Also diese Dinge sind wichtig. Wie kommuniziert der Arzt mit mir? Fühle ich mich wohl? Ist die Chemie? Also im Prinzip wie immer sonst auch. Ja?
Toll. Total gut. Meine Abschlussfrage in der zweiten Staffel, die letzte Frage am Ende, da kannst du dir gerne auch Zeit lassen, aber ich bin gespannt, was du sagst. Wenn du selbst einen Podcast hättest, wen würdest du dir gerne als Gesprächspartner oder als Gesprächspartnerin einladen? Mit wem würdest du gerne eine Stunde, egal, alles fragen, quatschen, ein Bier trinken?
Das ist ja witzig. Da es ja ein Leidenschaftsthema ist von mir, ist sicherlich irgendwie ein gewiefte Sexualberaterin auf alle Fälle oder Sexualberatung auf alle Fälle, dann würde ich mich wahnsinnig gern mit irgendwas aus der männlichen Seite unterhalten.
Ah.
Ja, vielleicht ein Mann, der vielleicht sagt, er hätte schon irgendwie mit 500 Frauen geschlafen. Mit so jemandem würde ich mich gern unterhalten. Ne?
Und, ja. Und was ihn antreibt.
Was ihn antreibt, was er für Qualität hält im Bett. Ne?
So. Also irgendwas was er Sexuelles denkt, was gut
auf
ist. Jeden Fall.
Sowas also beispielsweise. Oder aber auch, dann würde ich sicherlich auch Kollegen einladen, um einfach dieses Gespräch zu haben, denke ich, weil es auch viele Leute auch interessieren würde, worüber reden Frauenärzte untereinander. Ne?
Ah ja.
Genau, was,
Sheila,
was,
vielleicht musst du einen Podcast
das
machen.
Ist so,
also,
ja,
das wäre eigentlich auch, also dann lädst du dir einfach Patientinnen ein und, und vielleicht eben Männer und dann kannst du das alles ab, also erweiter doch das. Ich fände es super. Ich höre dir wahnsinnig gerne zu.
Dankeschön. Wenn ich Zeit habe, vielleicht mache ich das ja.
Ich freue mich vor allem, dass du heute mein Gast warst. Ich möchte jedem nochmal ans Herz legen, dein Buch zu lesen, einfach weil man sich einfach zurückziehen kann, das einmal lesen kann und dann einfach für sich schauen. Vieles weiß man einfach nicht und ich finde, es schadet überhaupt nicht, nochmal drüber zu lesen.
Vielen
Dank, dass wir uns heute hier in Frankfurt getroffen haben.
Ich habe zu danken.
Ich werde dich
toll.
Weiter auf TikTok und Instagram verfolgen.
Ach, vielen Dank.
Vielen Dank,
ganz toll. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Alle Informationen zu Dr. Sheila Delis, alles zu ihren Büchern, die Links zu ihrem Instagram-Channel, zu TikTok und so weiter und so fort, findet ihr wie immer alles auf meiner Website www.hannaschumi.com. Dort gibt es immer einen Blogpost zu jeder Podcast-Folge. Ich bedanke mich auch noch bei mir, dem Sponsor dieser Episode, für den Support und das Möglichmachen. Mehr zu mir findet ihr ebenso auf meiner Webseite, aber auch in den Instagram-Stories zu dieser Podcast-Episode. Gepflegte Gespräche könnt ihr übrigens in eurer Podcast-App hören, auf Spotify oder Apple Podcast und auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. In 14 Tagen gibt es wieder eine neue Episode Beauty Talk und bis dahin findet ihr mich und meine Arbeit auf Instagram. Dort heiße ich hanna.schumi oder auf meiner Website hannaschumi.com. Macht es gut, bis dahin, bis ganz bald. Ciao, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie: Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.